Da, wo eigentlich immer Marcel ist Platz heute für einen von euch, nämlich für den lieben Christian. Und der Christian hat uns geschrieben: Hallo ihr beiden, seit ein paar Wochen höre ich euren Podcast, yes, und er gefällt mir sehr. Ich würde gerne mal eure Einschätzung zu JP Morgan Chase und Munich Re hören. Würdet ihr generell einsteigen und wenn ja, ab welchem Kurs? Wie findet ihr Unternehmen oder würdet ihr andere empfehlen? Danke euch, Gruß Christian. Liebe Grüße zurück, Christian, nehmt Platz, vorab. Also erstmal, JP Morgan Chase ist eine Bank und ich persönlich bin nicht in der Lage, Banken zu bewerten, deswegen investiere ich nicht in Banken. Aber ich werde mich natürlich jetzt hier gemeinsam mit euch und auch mit der Community, deswegen schreibt bitte eure Kommentare und auch Wünsche für eine Analyse in die Kommentare unter diesem Video. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam die Munich Re an. Bleibt auf jeden Fall dran, weil ich habe unser Bewertungssheet, was ihr aus den letzten Wochen kennt, nochmal erweitert um weitere Bewertungen. Es wird der Knaller. Lieber Christian, was erwartet dich hier in diesem Video? Ich werde dir gleich zeigen, wie ist das Geschäftsmodell, wie lautet die Umsatzverteilung. Dann sprechen wir über die Umsatzgewinne, die Cashflows, die Verschuldung, aber natürlich auch das, was uns Investoren am meisten interessiert. Das sind die Dividenden. Es gibt eine kostenlose SWOT-Analyse, die ist natürlich aber nicht umsonst. Am Ende springen wir in das Bewertungssheet. Bitte bleib auf jeden Fall dran, weil wenn du jetzt direkt zum Bewertungssheet springst, wirst du vielleicht nicht verstehen, wieso, weshalb und warum ich mich für diese Bewertungen auch heute entschieden habe. Und zu guter Letzt gibt es wie immer mein Fazit. Starten wir mit dem Geschäftsmodell. Und ich weiß, im letzten Video bei Pepsi haben sich auch einige beschwert, boah, das ist doch ganz einfach, hier immer sowas zu erklären, wie als wäre man 6 Jahre. Aber das ist doch das Schöne, wenn man sagt, ich verstehe es, als wäre ich 6, wieso denn nicht auch sollen das andere verstehen? Also, stell dir vor, Munich Re ist ein riesengroßer Schirm. Und wenn es regnet und Leute nicht nass werden sollen, benutzen sie einen Schirm und Unternehmen wollen auch nicht nass werden. Also nicht viel Geld verlieren. Wenn etwas Schlimmes passiert, wird ein Feuer wie ein Feuer oder eine Überschwemmung. Munich Re hilft an diesen Unternehmen, indem es sagt, wenn ihr mal nass werdet, also, wenn etwas Schlimmes passiert, helfen wir euch und geben euch Geld, damit ihr alles reparieren oder ersetzen könnt. So müssen die Unternehmen sich keine Sorgen machen, weil sie wissen, dass Munich Re ihnen hilft, wenn sie Probleme haben. Wie könnte man das noch einfacher darstellen? Sie versichern die Versicherer. Dazu haben sie aber nicht nur das Rückversicherungsbusiness, sondern auch mit der Ergo eine Marke im Direct-to-Consumer-Versicherungsmarkt. Ja, also Lebensversicherung, private Krankenversicherung etc. pp. Das sehen wir auch hier, 44,9% der Umsätze werden mit dem ganzen Thema Rückversicherung erwirtschaftet und Rückversicherung für ja, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, stehen für 18,3%. Die Ergo steht einmal international für 9,9% und Ergo auch hier wieder Lebensversicherung, Gesundheitsversicherung kommt auf 19,6%. Den Großteil der Umsätze erzielt die Munich Re, wo in Deutschland 30,3%, in den USA ein enorm hoher Anteil, 25,4%, in der UK schon 12,2%. Also hier sind wir über 50% in Europa, Großbritannien und Amerika investiert. Dazu kommen dann noch Polen, Australien, aber sie sind de facto der größte Rückversicherer der Welt. Wir schauen uns die anderen großen auch nochmal nachher an im Bewertungssheet. Wie ist die Aktionärsstruktur? Und da war ich doch ein bisschen verblüfft. Man sieht hier gar nicht die großen à la BlackRock etc. Warren Buffett war mit seiner Berkshire auch schon sehr lange investiert. Aber Amundi Asset Management ist der größte Einzelaktionär. Dann gibt es noch Akata, Straight Street. Wir haben die LBBW, Raiffeisenkapitalgesellschaften aus Österreich. Also hier eine richtig spannende Aktionärsstruktur und was mir auch gut gefällt. Sie kaufen nicht nur Aktien zurück, nein, sie haben auch 1,397% sämtlicher Aktien im Eigenbestand. Also hier könnte man natürlich auch nochmal überlegen, um Liquidität zu schaffen, dass man sich von diesen Aktien trennt. Ich habe eine Empfehlung für dich, wenn du jetzt sagst, boah, nee, das ist hier alles nichts für mich, die Munich Re, schau doch nochmal oben rechts, hier findest du nämlich Pepsi, den Link dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes, spannendes Unternehmen, auch hier bin ich investiert. Kommen wir jetzt zu Umsatz, Gewinne, Cashflow und Verschuldung und dazu springen wir in meinen Webbrowser, wir sehen uns gleich. Jetzt sind wir hier bei TraderFox, heute nutzen wir mal nicht Seeking Alpha und wir sehen natürlich der Kurs Jahre vor sich hingedümpelt hier zwischen 2019, also 2015 bis 2020 ist hier eigentlich nichts passiert und dann ging es richtig ab. Wieso, weshalb und warum? Steigende Zinsen, Freunde. Wir sehen auch hier die Umsatz- und Gewinnentwicklung, ein ständiges Auf und Ab, also hier doch sehr zyklische Geschäftsmodelle, auch eigentlich. Aber was Munich Re wirklich hervorragend schafft, ist Aktien zurückzukaufen. Chapeau, ja, für ein deutsches Unternehmen. Und schau dir das hier mal an, die Dividende, sie wird gesteigert, gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und das ist auch ein Ziel. Wir springen mal rein in ihre Investorenpräsentation, was sie einfach haben. Sie wollen jährlich Dividenden erhöhen, sie wollen aber auch schön Aktien zurückkaufen. Und das gelingt ihnen tatsächlich sehr, sehr gut. Also mir gefällt das richtig gut. Für ein deutsches Unternehmen ist das hier natürlich Wahnsinn. Wir sehen auch hier die Ausschüttungsquote gerade mal bei 40%. Aber Investoren sehen das auch, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Schau dir das mal an, das KUV steigt. KGV geht aktuell etwas runter, aber wir haben auch immer diese Ausschläge, wenn das Unternehmen halt viele Schäden auch hatte, dann schrumpfen die Gewinne. Ganz, ganz wichtig. Die Dividendenrendite, sie nimmt auch immer weiter ab, weil natürlich der Kurs auch immer klettert, klettert, klettert und klettert. Die Eigenkapitalquote natürlich bei Finanzunternehmen immer sehr mau. Und wir sehen hier, ja, 10%, 11%, das ist eigentlich auch völlig normal. Schauen wir uns die Aussichten an. Hier schauen wir auf Market Screener und was mir gefällt, das KGV geht runter. Das heißt, die Gewinne werden steigen. Die Dividendenrendite aktuell bei 3,47, 3,71, 3,95 auch fürs nächste Jahr. Aber naja, es ist immer so ein Thema. Also man muss sich eigentlich freuen, je mehr sie leisten müssen, weil dann können sie natürlich auch immer die Prämien erhöhen. Und das sehen wir einfach, das scheinen sie auch zu tun und sie scheinen auch zu profitieren von dem ganzen Thema Klimawandel, weil je mehr Schäden es im Jahr gibt, desto teurer wird es im nächsten Jahr, wo man sich dann natürlich auch wieder rückversichern möchte. Die Umsatzrendite legt auf jeden Fall zu und auch die Eigenkapitalrendite, das ist natürlich etwas hier ganz, ganz Wichtiges, eine wichtige Kennzahl, Return on Investment. Und da sehen wir einfach 19,5, 18,2, aber sie soll wieder ein bisschen sinken. Wahrscheinlich wird auch hier wieder eingepreist, dass die Zinsen sinken. Ganz, ganz wichtig, der Buchwert, behalte das bitte im Auge, der soll zulegen. Kommen wir jetzt wieder zurück zur Präsentation. Ich hatte es eben gerade schon angesprochen, ganz wichtig ist hier einfach die Kapitalallokation. Also neben den Kursgewinn setzen sie vor allen Dingen auf steigende Dividenden und Aktienrückkäufe und das machen sie einfach hervorragend. Sie wollen eigentlich immer, selbst wenn es ein schlechtes Jahr ist, die Dividende gleich behalten auf dem Niveau vom Vorjahr. Also ich persönlich denke, langfristig als Dividenden- oder Dividendenwachstumsinvestor macht man grundsätzlich nichts falsch. Und was mir auch richtig gut gefällt, sie kaufen Aktien zurück zyklisch. Also nicht jedes Jahr eine Milliarde, sondern sie machen das genau so, wie sie das brauchen und wie sie das wollen. Kommen wir jetzt zur SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, Opportunities und wir starten natürlich mit den Stärken. Also sie sind finanziell besonders stark aufgestellt, das zeigt auch, dass sie in der Lage sind, so Dividenden zu erhöhen, auszuschütten, aber auch Aktien zurückzukaufen. Sie sind sehr diversifiziert, sie haben Rückversicherer, aber sind auch noch Erstversicherer. Sie haben eine starke Marktposition, sie sind weltweit die Nummer 1 im Rückversicherungsbusiness, sie sind die Nummer 1. Die Schwächen, die Abhängigkeit von der wirtschaftlichen globalen Lage. Wenn du natürlich die Nummer 1 bist, dann ist es schwer immer noch zu wachsen, wenn die Weltwirtschaft nicht mitspielt. Regulatorische Herausforderungen gibt es immer und natürlich das Risiko von Naturkatastrophen. Sollte es in einem Jahr mal besonders schlimm sein, dann hat auch hier die Munich Re wirklich einen Zappen. Chancen. Wachstum in Schwellenmärkten, wir haben es gesehen, man ist aktuell eher westlich orientiert, könnte natürlich aber auch hier als Rückversicherer mit einer starken Kapitaldecke hier auch in den Emerging Markets locker Fuß fassen, wenn man das möchte. Digitalisierung, KI ist auch in aller Munde und auch das Bewerten von Risiken, ja, funktioniert auch irgendwann alles nur noch über KI. Hier kann man sehr viel Personen auch, ja, also Humankapital einsparen. Nachhaltige Produkte, Versicherungsprodukte, die besonders schöne Prämien anbieten, wenn man nachhaltig ist, etc. pp. Das stellen sie auch auf ihrem Investorentag vor. Bedrohungen, zunehmende Konkurrenz. Es ist immer schwer, wenn du als Nummer 1 der Gejagte bist, ja, und nicht der Jäger. Der Klimawandel erhöht das Risiko. Ihr merkt es selber, Starkregen hier, Starkregen dort, was wir in Europa haben. Aber wir haben natürlich auch Hitze- und Dürreperioden weltweit. Und auch dagegen versucht man sich natürlich als Erstversicherer bei einem Rückversicherer rückzuversichern. Technologischer Wandel. Ich denke, dass Technologien wie KI und Automatisierung auf jeden Fall eine Chance sind und kein Risiko. Eine weitere Empfehlung, wenn du jetzt sagst, ich habe gar keinen Bock mehr hier, jetzt auch noch mir die Bewertung anzuschauen, lieber Philipp, dann schau dir doch gerne mal eine wirkliche Dividendenperle an. Hier oben rechts findest du jetzt auch noch das Unternehmen, Brookfield, was wir hier vorgestellt haben. Und Marcel ist auch mit dabei. Jetzt kommen wir zur Bewertung und da springen wir jetzt rein in das Excel-Sheet. Freu dich auf neue Bewertungsschemata. Bevor du jetzt weiterschaust, beachte unseren Disclaimer. Du siehst, wir haben ja Lynch, Graham, Dividenden, Discount, Cashflow, Analysten, Wettbewerber, aber jetzt haben wir auch KGV, KBV und KCV, damit du dir noch eine bessere Meinung bilden kannst. Der Altmeister Peter Lynch, und er sieht ein Unternehmen, was so einen starken Gewinn hat, ja, prognostiziert für nächstes Jahr mit so einem schönen Wachstum und so einer Dividende, to the moon.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Er könnte ein Kurspotenzial von 80% sehen. Benjamin Graham 264%, und wenn man die Formel noch ein bisschen abschwächt, sieht er nochmal hier einen Kursverdoppler. Dividenden-Discount, das ist natürlich auch mal ganz wichtig. Also die Renditeerwartung, die wir haben, ist natürlich 11% bei einem Dividendenwachstum von im Schnitt 7%. Ganz, ganz wichtig. Hier sehen wir aber, es könnte noch ein bisschen bergab gehen, damit wir diese 11% Kurswachstum haben. Was sehen die Analysten? Die Analysten sind hier ein bisschen Schisser. Also sie sehen hier nur noch eine Abgap von knapp 3%. Discounted Cashflow habe ich hier nicht gemacht, weil Cashflows ist relativ schwierig bei einem Rückversicherer. Die Wettbewerber, wir haben dabei heute die AXA, die Swiss Re, die Hannover Rück und Berkshire Hathaway. Und diese Unternehmen, alle vier, haben ein durchschnittliches KGV von 12,5. Multiplizieren wir das mit dem Earnings per Share, kommen wir auf einen fairen Kurs von 566 Euro. Schauen wir uns mal die Bewertung vom Kurs-Gewinn-Verhältnis in den letzten Jahren an. Und da sehen wir auch einfach hier, das KGV wird immer niedriger. Der Median liegt bei 12,99, also bei 13. Für nächstes Jahr liegt er bei 10,23. Das bedeutet, wir haben nur eine Bewertung von gerade mal 78%, und das könnte bedeuten, nach dem KGV-Schemata ist diese Aktie massivst unterbewertet und wir haben hier eine Upside vielleicht sogar von 26%. Kommen wir zum Buchwert, und auch hier sehen wir der durchschnittliche Buchwert, und da siehst du, es ist immer wichtig, dass man sich seine eigene Meinung bildet, weil hier ist die Bewertung fast 50% höher als vom historischen Schnitt. Der Fair Value sagt, hier könnte locker nochmal eine 33%ige Downside sein. Und ich muss sagen, man soll eigentlich Versicherungsunternehmen auch nach dem Buchwert bewerten. Deswegen habt das hier bitte auch im Mind. Cashflow haben wir hier nicht gemacht. Cashflow macht auch hier wieder keinen Sinn, wenn man leisten muss. War es das mit den Cashflows? Nichtsdestotrotz haben wir jetzt unser Schemata auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schematas erweitert, liebe Freunde. Ich nehme heute raus Graham und Lynch. Und versuche aber, sowie das KCV und das Discounted Cashflow Modell, und versuche hier ein Intrinsic Value im Durchschnitt zu bilden aus den Wettbewerbern. Das, was die Analysten sagen, KGV, KBV und Discounted Cash, Dividend Discounted Modell. Das heißt, 5 verschiedene Schematas hast du hier. Und wenn wir es hier einfach stumpf anwenden, ohne Margin of Safety, dann kommen wir auf ein Fazit. Aktuell ist die Aktie fair bewertet, was ich persönlich nicht glaube. Ich finde es relativ schwierig, Finanzunternehmen zu bewerten. Deswegen sollte man sich hier einen hohen Margin of Safety wählen. Mein persönlicher Margin of Safety liegt bei ungefähr 20%. Das heißt, hier ist noch eine Downside von knapp 24%, wenn wir davon ausgehen, dass das Unternehmen ein bisschen überbewertet ist. Und jetzt gehen wir zurück zur Präsentation, nämlich zu meinem Fazit. Machen wir einen Strich drunter. Frage Nummer 1. Verstehen wir das Geschäftsmodell? Ja, denken wir an den Regenschirm. Mag ich die Aktionärstruktur? Sehr spannend. Kein Großaktionär, der hier irgendwie Stress macht. Gefallen mir die fundamentalen Kennzeichen? Ja, Dividendenwachstum. Ganz einfach, ganz simpel. Ist die Bewertung fair? Aktuell finde ich nein. Und ich finde, wenn die Diskrepanzen einfach zu groß sind, dann müssen auch hier die Alarmglocken angehen. Also ich werde auf jeden Fall mir mal, ich finde das Unternehmen super spannend, mir mal den Geschäftsbericht durchlesen, den Investorentag anschauen. Und ich denke, aktuell werden wir hier, wenn man jetzt einsteigt, ist die Chance ohne Margin of Safety 75% den Markt zu schlagen. Und wenn wir hier noch Margin of Safety anwenden, dann sind wir gerade mal bei 60%. Und das ist mir persönlich zu wenig. Und deswegen würde ich aktuell hier nicht einsteigen. Aber schreib mir doch mal deine Meinung in die Kommentare. Würdest du jetzt einsteigen?